Ruhe, bitte.
Du hörst
Bildungsnotiz.
Diese Bildungsnotiz nimmt die Kommunikation in der Schule in den Fokus. Wie kann das Lernen in Beziehung gestaltet und durch sprachliches Umformulieren erleichtert werden? Ellen Ewen berichtet von ihren Erfahrungen als Lernbegleiterin an der Tagesschule Winterthur in der Schweiz, wo das Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg integral Anwendung findet und den Umgang der Beteiligten miteinander ebenso prägt wie die Gestaltung schulischer Prozesse und Strukturmerkmale.
Dann freue ich mich, hier mit dir zu sitzen, Ellen.
Ich freue mich auch.
Und heute über das Thema gewaltfreie Kommunikation in der Schule zu sprechen. Das heißt, es geht irgendwie um das Thema Schule, also Pädagogik, und um das Thema Kommunizieren in diesem Kontext. Wie bist du denn zu diesen beiden Themen gekommen?
Ich habe ein Studium gemacht, pädagogische Wissenschaften, in Belgien schon. Mit 18 habe ich das angefangen, habe das 5 Jahre studiert. Immer sehr interessiert geblieben an das Thema Schule und Ausbildung und was ist jetzt eigentlich eine Voraussetzung, damit Menschen sich entwickeln können, lernen können. Und habe dann in verschiedenen Ländern Erfahrungen gemacht, von Südamerika bis in Mitten Osten. Und bin dann vor 4 Jahren in der Schweiz gekommen, dort in einer Privatschule angefangen zu arbeiten und habe dann dort das Konzept auch von der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt. Und war sofort sehr interessiert und sehr überrascht, wie man eigentlich mit Sprache sich so auseinandersetzen kann, so wie wir das bei uns in der Schule jetzt immer noch machen, damit Bedürfnisse von ganz vielen Menschen eigentlich erfüllt werden. Und habe dann auch gemerkt, wie so eine Sprache und das Konzept von gewaltfreier Kommunikation wirklich einen positiven Einfluss haben kann auf das ganze Schulsystem.
Und an dieser Schule unterrichtest, würdest du jetzt vielleicht anders formulieren, begleitest du junge Menschen auf ihrem Lebensweg?
In dieser integralen Tagesschule, wo ich arbeite, kommen Schüler bei uns, also die sind einen ganzen Tag bei uns in der Schule, von morgens 7.40 Uhr bis abends 5 Uhr. Wir essen zusammen und wir lernen und wir entwickeln uns zusammen. Lehrer sind bei uns eher Lerncoach als wirklich der, wo alles weiß und für jedes Fach diszipliniert versucht, Schüler beizubringen, was sie unbedingt wissen sollen. Nicht, dass es nicht mehr wichtig ist bei uns, dass Schüler etwas lernen natürlich, aber wir setzen uns sehr damit auseinander, was braucht es jetzt eigentlich, dass Schüler sich ganzheitlich entwickeln können. Und dazu haben wir gemerkt, ist GFK ein sehr wichtiges Element.
Das heißt, wenn wir jetzt von GFK sprechen, meinen wir immer gewaltfreie Kommunikation. Und dabei handelt es sich um ein eigentlich feststehendes Modell von Marshall Rosenberg entwickelt. Dazu werden wir gleich kommen. Jetzt würde ich aber zu Beginn fragen, warum ist denn gewaltfrei kommunizieren in der Institution Schule überhaupt ein Thema oder überhaupt wichtig?
Wenn wir überlegen, dass jeder Mensch mal in der Schule geht und jeder Mensch mal die Schule verlässt und jeder Mensch Werte aus der Schule mitnimmt für das spätere Leben und diese Menschen, die dann nachher auch wieder Kinder kriegen, wenn sie gelernt haben in der Schule, dass es okay ist, wenn du Vorwürfe machst und dass es okay ist, wenn du das Verhalten von anderen interpretierst und deine eigenen Fantasien über wie anderen sind und wie anderen sein sollten. Ja, dass das nicht dazu beiträgt, dass was wir bei uns an der Schule und ich glaube mehr und mehr Menschen haben die gleiche Meinung, dass das nicht ist, was wir von Menschen erwarten in der Zukunft, dass Menschen sich individuell so entfalten können sollten, damit alle eigentlich glücklich sein können und damit alle für sich persönliches Erfolg haben können in der Welt und dass das für jeder etwas anderes bedeutet und dass das nicht etwas ist, was ein System, das vorschreibt, so und so sollte Disziplin beigebracht werden und so sollte der Unterricht aussehen, dass das dass das nicht mehr funktioniert für das, was es eigentlich, was die Zukunft braucht.
Klingt für mich nach einer sehr visionären Vorstellung davon, vielleicht auch das Individuum zu befreien aus durchaus auch gewaltvollen Strukturen, wenn man gewaltvoll gerade in der Institution, Schule auch auf struktureller Ebene sieht. Genau. Vielleicht kommen wir nachher dazu, wo vielleicht an manchen Regelschulen oder an dem System Regelschule auch Gewalt, von der ihr euch versucht zu befreien, auch in der Schule, an der du arbeitest, steckt, angelegt in Rahmenplänen, Zensurengebung, Übergangsentscheidungen und all solchen Merkmalen. Dann haben wir jetzt schon ganz viel über gewaltfrei gesprochen und gewaltfreie Kommunikation. Nach Marshall Rosenberg ist ja ein feststehendes Modell oder Handlungskonzept, was dieser entwickelt hat. Könntest du an einem konkreten Beispiel aus dem Schulalltag die, ich sag mal, Grundprinzipien einmal darstellen?
Gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass es möglich ist, miteinander Verbindung zu schaffen, Verständnis füreinander zu kreieren. Nicht nur in Situationen, wo es Konflikte gibt, aber allgemein im Alltag, damit Menschen ja auf einer Ebene, wo sie einander verstehen können und Verständnis füreinander zeigen können, miteinander kommunizieren können. Und dazu braucht es, so hat das Marshall Rosenberg erfunden, 4 Schritte. Und er geht davon aus, dass das erste Wichtige, bevor wir mit Menschen in Kontakt treten und über Verhalten sprechen, das wir machen sollten, ist reden über das, was wir beobachten. Und nicht interpretieren. Das heißt, ganz konkret, Beispiel aus dem Alltag bei uns in der Schule, gibt es manchmal, das gibt es wahrscheinlich in jeder Schule, Schüler, die nicht gerade bei der Sache sind und nicht so konzentriert arbeiten, damit sie sich wirklich weiterentwickeln können. Oft gibt es gute Gründe, weshalb diese Schüler den Moment sich nicht konzentrieren können. Jetzt können wir davon ausgehen, dass wir als Lehrer wissen, was diese Gründe sind und sagen, bist du jetzt wieder nicht konzentriert und bist du jetzt wieder an andere Sachen am Denken als Schule? Oder wir können es noch ein bisschen schlimmer formulieren. Das ist jetzt das dritte Mal heute, dass du nicht machst, das, was ich sage. Und wir können das so kommunizieren, dass Schüler nur Vorwürfe hören und nur hören, ich bin schlecht und ich schaffe es wieder nicht. Was natürlich nicht zum Selbstwert von dieser Schüler beiträgt. Man könnte aber auch nur sagen, was man beobachtet. Und das wäre dann etwas wie, ich sehe, dass du eine Übung gemacht hast. Also da hört man eigentlich keine Wertschätzung dahinter, wenn man sagt, du hast jetzt eine Übung gemacht. Und dann kann man, und das ist dann natürlich der nächste Schritt, das zweite, was dann kommt, nachdem dass man beobachtet hat, kann man sagen, wie es einem dabei geht. Wenn man das sieht, das ist hilfreich, damit diese andere Person sich besser vorstellen kann, weshalb die Person, wo das gerade gesagt hat, das so gesagt hat. Wenn ich weitergehe auf dem Beispiel, kann ich sagen, zum Beispiel, du hast jetzt eine Übung gemacht, ich bin im Moment ein bisschen verunsichert. Hast du die Aufgabe verstanden? Hast du verstanden, was wir vorher abgemacht haben? Und dann geht man eigentlich wirklich davon aus, es gibt keine Vorwürfe, man sagt, was man gesehen hat, man sagt, wie man das auf sich, es geht in der GfK immer darüber, dass man aus sich selbst spricht, dass man nicht über die anderen Urteile ausspricht. Der dritte Schritt geht es dann natürlich darum, dass man einen Wunsch ausspricht. Mir wäre es im Moment wichtig, dass du dich wieder konzentrieren kannst. Und meistens bei uns in der Schule ist dann die nächste Frage, was brauchst du? Kann ich dich unterstützen? Was brauchst du, damit du dich weiter darauf konzentrieren kannst, damit es gelingt, diese Seite oder was auch immer, das wir vorher abgemacht haben, dass es dieser Schüler gelingt. Also es heißt auch Suche nach Lösungen und suche nach einem neuen Weg zusammen. Und da kann GFK sehr gut dazu beitragen.
Ich habe gerade ein kleines bisschen gestutzt. Ich habe das Modell kennengelernt, also auch in 4-Schritt-Modellen. Und sozusagen der erste Schritt die Beobachtung und dann die eigenen Gefühle zu äußern, statt Gedanken darüber, was man irgendwie gerade denkt, was eine andere Person mit einem getan hat oder über einen selbst denkt und an sozusagen von sich selbst zu sprechen und die Gefühle zu äußern. Und dann wird es in, ich sage mal, den böse gesagt, in den Lehrbüchern von Rosenberg und zur gewaltfreien Kommunikation ausgeführt als der dritte Schritt, als ein ganz zentraler auch von eigenen Bedürfnissen, du hattest gerade Wünsche gesagt, von eigenen Bedürfnissen zu sprechen. Also was brauche ich eigentlich gerade in dem Moment und was fehlt mir vielleicht, was gerade irgendwie ein Gefühl von Verunsicherung auslöst? Also bräuchte ich gerade Klarheit vielleicht in diesem Moment?
Ich brauche zum Beispiel, wir könnten dann sagen, ich brauche jetzt die Sicherheit, dass ich mich auf dich verlassen kann, dass du jetzt, das ist das, was wir brauchen. Natürlich, es geht in der GFK, so wie du gesagt hast, so im Bücher steht dann genau geschrieben, wie man das machen sollte. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, wie wir das bei uns in der Schule machen. Wir sprechen bei uns auch über integrale GFK. Und wir haben das Konzept vielleicht ein bisschen breiter auch noch interpretiert, indem dass wir auch schauen, jedes Mal, mit was für Menschen wir zu tun haben. Es ist schwierig, ein pubertierender 14-jähriger Rap, Schweizer Rap hörender Schüler über meine Bedürfnisse zu sprechen. Der hat einfach kein Gehör dazu. Er ist so beschäftigt mit seinen eigenen Bedürfnissen, dass wenn ich anfange zu sprechen über meine Bedürfnisse sind jetzt so und so, dass er gleich abschaltet. Viel mehr bringt es, wenn man ganz klar sagt, also ich brauche jetzt das und das. Es gibt natürlich auch Schüler, die eine Offenheit haben und wo sehr gut darauf reagieren, wenn ein Lehrer sagt, wie es einem geht dabei. Und ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Sachen, die wir im Moment in der Schule auch versuchen zu leben, dass wir jeden Mensch ernst nehmen. Das ist auch eine Grundhaltung, die sehr wichtig ist in der GFK. Das heißt, dass wenn wir Pubertierenden ernst nehmen möchten, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sie Verständnis für uns zeigen, dass sie Verständnis dafür zeigen, wie es uns geht, wenn wir auch nicht Verständnis zeigen dafür, wie es ihnen geht, dass sie im Moment nicht diese Offenheit haben, auf solche Art und Weise zu sprechen. Es kann sogar so weit gehen. Ich habe Schüler, zum Beispiel auch ein Junge, wo mir mal gesagt hat, Frau Even, ich kann dich überhaupt nicht ernst nehmen, wenn Sie diese komische Sprache mit mir reden. Ich fand das wunderbar, dass er das so gesagt hat. Er ist in dem Moment, redet er selbst GFK. Weil er sagt, was er braucht. Er sagt, wie es ihm dabei geht, wenn ich, für ihn ist das eine komische Sprache. Wenn ich umformuliere, so was natürlich auch wichtig ist in der gewaltfreien Kommunikation, das, was anderen sagen, empathisch darauf zu reagieren und zu hören, was steckt dahinten, dann höre ich, wenn dieser Schüler so etwas sagt, höre ich, er ist im Moment nicht in der Lage, sich auf so eine Art und Weise mit mir auseinanderzusetzen. Er braucht jetzt eine andere Art und Weise von Kommunizieren. Und dann gebe ich mir ganz viel Mühe auf seine Art und Weise. Und dann kann ich natürlich auch viel klarer sagen, was ich brauche, wenn ich mich versetze in seine Welt und seine Art von Kommunikation.
Ja, das heißt, wenn ich das zusammenfasse, dann geht es so, wie ihr die gewaltfreie Kommunikation lebt, nicht so sehr um eine Rezeptologie oder ein feststehendes Handlungskonzept, von dem auf gar keinen Fall abgewichen werden darf, sondern vielmehr um die Haltung dahinter und auch darum, ich sag mal, im Fluss oder in Verbindung mit den anderen zu sein. Das kann auch heißen, sich sprachlich dann anzupassen in der entsprechenden Sprache, die vielleicht ein Jugendlicher spricht und die eben nicht von Gefühlen und ich brauche gerade ist, sondern vielleicht ein bisschen offensiver formuliert.
Man kann streiten auf GFK, man kann rufen, man kann brüllen. Man kann wirklich GFK sehr als starke Sprache auch einsetzen. Und solange wir bei uns bleiben und sagen, wie es uns geht und keine Vorwürfe machen, dann kann man fast nicht anderen verletzen, weil jede Person ist selbst dafür verantwortlich, zu hören. Also man kann selbst entscheiden, interpretiere ich jetzt, was diese andere Person gesagt hat? Wie interpretiere ich das? Oder man kann sagen, ich höre einfach, was diese Person sagt, ich höre nur zu. Und wenn mir etwas nicht klar ist, stelle ich eine Frage, anstatt zu interpretieren.
Jetzt hast du gerade als zentralen Begriff formuliert, empathisch zu begegnen. Empathie ist ja gerade auch ein Begriff in der Pädagogik, der in viel Ratgeberliteratur Verwendung findet oder inzwischen in Bildungsprogrammen, wo Empathie als Kompetenz für Kindertageseinrichtungen oder jetzt auch von der OECD sozusagen im Rahmen von sozialer Kompetenz beschrieben wird. Was heißt denn Empathie für Marshall Rosenberg oder für gewaltfreie Kommunikation?
Wie ich es verstanden habe, geht es wirklich darum, sich ineinander zu versetzen und zuzuhören. Man kann auch einen Schritt zurückgehen zu die Theorien von Rogers und so, wo Empathie ist nicht etwas, das Marshall Rosenberg erfunden hat. Mhm. Das ist natürlich etwas, das es schon viel länger gegeben hat. Und Rosenberg hat sich, glaube ich, vor allem auch auf Rogers basiert, wenn es über Empathie und so geht. Und meint dann, dass es vor allem darum geht, dass wir ineinander versetzen. Richtige Empathie ist ohne Vorwürfe, ausgehend davon das Gute in den anderen Personen, ausgehend von einer sehr offenen Begegnung anderen gegenüber, die andere zu sehen als gleichwürdig und die andere zu sehen als jemand, die man wirklich kennenlernen möchte. Das ist die offene Haltung, so auch anderen wertzuschätzen, so für wer man ist, und davon ausgehen, dass alle ja das Gute machen möchten auch.
Vielleicht, was mir dann noch so einfallen würde zu Empathie im Sinne von so einer völligen Offenheit für das Gegenüber, für den Moment, was gerade im Gegenüber lebendig ist, und sich quasi auch frei machen zu können in diesem Moment von eigenen Gedanken dazu, vielleicht auch ein Stück weit von eigenen Gefühlen in dem Moment zu distanzieren, also nicht sofort in eine Mitleidsschiene zu gehen, sondern genau, auch das erstmal ja stehen lassen zu können, wirken lassen zu können im eigenen und trotzdem in Verbindung sein.
Genau.
Du hast es angesprochen, Carl Rogers, also Marshall Rosenberg, hat selbst Psychologie auch studiert und dort auch absolviert und auch als Psychotherapeut gearbeitet eine Zeit lang und war Schüler von Carl Rogers. Was kannst du denn sozusagen zu den Ursprüngen dieses Konzeptes von gewaltfreier Kommunikation sagen?
Ja, Carl Rogers ist hat eigentlich damit angefangen, die klientorientierte Gesprächspsychologie. Wie kann man mit Menschen kommunizieren und dabei so gut wie möglich sich in diesen Menschen zu versetzen? Dabei davon ausgehen, dass Menschen alle unterschieden sind auch, dass es nicht ein Rezept gibt, das man in der Psychologie einfach, ja, jetzt bin ich Spezialist, ich bin Psycholog, jetzt mache ich mal das Gleiche bei all meinen Klienten, dass es wirklich darum geht, in Verbindung zu kommen mit anderen. Ich glaube nicht, dass er der Erste war, aber er war der Erste, wo dann eine sehr bekannte Theorie, die dann nachher auch bei ganz vielen anderen aufgenommen worden ist.
Als zentrale Haltung oder Eigenschaften eines Therapeuten in dieser Gesprächspsychotherapie, dazu zählt ja eben auch Empathie und dann Authentizität oder Konkurrenz, um eine echte Verbindung kommen zu können und Wertschätzung. Also irgendwie völlig, ja, ein völliges Umdenken. Es geht nicht darum, dass der Therapeut interpretiert für seinen Patienten oder Klienten oder Ratschläge erteilt, sondern sozusagen ein sehr...
Es kommt aus der Klient, genau. Ja. Es gibt
und der Klient steht wirklich im Mittelpunkt, ne? Und es gibt, genau. Die Hierarchien sind eigentlich abgeschafft, ja, in dem Sinne.
Genau. Und genau das ist das, was ich glaube, dass die Schule auch braucht. So wie die meisten Schulen im Moment funktionieren, geht es immer noch sehr viel darum, dass Lehrer alles wissen und Rezepte haben und dass Lehrer versuchen, ihr Wissen mitzuteilen an den Schülern als Experten und zu wenig schauen, was ist eigentlich schon vorhanden, und zu wenig davon ausgehen, wenn ich nur die richtigen Fragen stelle, dann werden Schüler aktiv. Es geht um einen Prozess, wo Menschen aktiv werden, sich aktiv auseinandersetzen mit das, was sie wissen, das, was in ihnen steckt. Wenn man davon ausgeht, dass Therapie etwas sein kann, wo jemand Ratschläge gibt, Entschuldigung, jetzt sage ich es schon, das ist so etwas, was wir bei uns manchmal auch sagen, Ratschläge sind auch Schläge. Wenn man nur Tipps gibt und hast du das mal versucht, hast du das schon ausprobiert, dann spricht man von sich und dann geht es nicht, dann steht eine andere Person, wo gerade die Herausforderung hat oder wo ein Konflikt hat oder wo nicht mehr weiter weiß, diese Person steht dann nicht zentral, aber die Person, wo diese Ratschläge gibt, steht dann zentral. Und genau so kann man die ganze Schule auch umdenken. Als Lehrer, die nicht die ganze Zeit Tipps gibt und hast du schon mal versucht, das so zu lernen, aber Fragen stellt. So wie kannst du jetzt am besten vorwärts kommen? Und am Anfang kommen natürlich, würden Schüler sagen, keine Ahnung. Und es geht auch darum, dass man Fehler macht, dass Schüler mal etwas ausprobieren, weil das bringt viel mehr im Leben, als wenn man gleich weiß, okay, jetzt mache ich das mal so, aber eigentlich keine Ahnung, wieso ich das so mache. Das ist, weil Frau so oder Herr so das mir so gesagt hat. Und wir gehen davon aus, dass das dann für die Zukunft nicht so genau das bringt, weil diese Menschen nicht die Erfahrungen gemacht haben, die es braucht, um sich wirklich zu entwickeln und sich auseinanderzusetzen mit gewissen Themen. Und dieses Bewusstmachen von was steckt in mir, wer bin ich, wie kann ich mich am besten entfalten, das geht am besten so. Und geht am besten auch, wenn man dann diese Grundhaltung, die dann auch in der gewaltfreien Kommunikation steckt, lebt.
Ah, das ist eine gute Überleitung. Genau darüber bin ich nämlich ein bisschen gestolpert, als ich von der Schule gelesen habe, an der du arbeitest, an der integralen Tagesschule Winterthur war das, bei Zürich. Mhm. Und ich wusste von dir, dass du mit gewaltfreier Kommunikation vertraut bist und dachte, naja gut, mal gucken, was man da so im Schulalltag mit diesen 4 Schritten anstellen kann oder vielleicht bringen sie es den Schülern auch noch bei. An welchen Stellen setzt ihr denn gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag um und wie kann ich mir dieses integral vorstellen?
Allgemein leben wir diese Grundhaltung in unserer Schule. Das heißt, dass jede Lehrperson, die bei uns kommt, hat schon beim Intake-Gespräch davon gehört. Also wenn wir das Konzept unserer Schule umschreiben, dann erzählen wir, ja gut, wir haben ein paar Grundhaltungen, ein paar Basis, wo wir damit arbeiten. Und GFK ist eine von den 3, 4 wichtigsten Grundhaltungen, zusammen mit auch Lösungsorientierung, zusammen mit das integrale Konzept. Was bei uns auch wichtig ist, dass wir eine lernende Organisation sind. Das sind so eigentlich 4 ganz wichtige Bereiche. Und das kriegen Lehrpersonen mit. Die meisten haben natürlich, wenn sie bei uns kommen, noch nie davon gehört und sind dann meistens auch, wenn ich dann mal erkläre, was das ist, sehr interessiert und merken dann schon die erste Woche, als sie bei uns anfangen, oh, hier findet etwas ganz Spezielles statt. Hier geht man anders miteinander um. Lehrer reden anders miteinander, aber auch anders mit Schülern. Es trägt so eine ganz andere Atmosphäre zu. Es ist eine Atmosphäre von Vertrauen, von jeder ist so okay, so wie er ist. Wir gehen davon aus, dass jeder sich einfach Mühe gibt und versucht, es so gut möglich zu machen und dass man gute Gründe hat, wenn das mal nicht so gelingt, so wie man das vorgehabt hat. Und wir haben jede Woche eine Teamsitzung. In der Teamsitzung besprechen wir sehr oft auch Situationen aus dem Schulalltag, wo wir einen Konflikt gehabt haben mit einem Schüler, wo es Konflikte gegeben hat zwischen Schülern, und besprechen wir, wie wir damit umgegangen sind. Und so kann man sehr viel lernen. Wir haben auch zweimal im Jahr zwei Wochen Giraffenwochen, wo wir
An der Stelle vielleicht müssen wir noch mal klären für die Zuhörenden. Wir haben die ganze Zeit nur von vier Schritten und gewaltfreier Kommunikation gesprochen. Was hat das mit dieser Giraffe auf sich?
Rosenberg hat, um das ein bisschen auch bildlich klar zu machen, benutzt er oft das Bild von einer Giraffe. Der Giraffe ist das Landtier mit das größte Herz, hat eine langer Nacken, und das sieht er dann auch so, dass dieser ein großes Perspektiv hat, einen großen Blick über das, was alles sich abläuft. Wir machen dann bei uns in der Schule auch zum Beispiel diese zwei Wochen, gibt es Bilder, die bei uns im Schulhaus aufgehängt werden, mit Giraffenbilder. Also wir haben auch überall Giraffen-Statues. Wenn wir irgendwo einen Giraffe sehen, dann kaufen wir die oft und stellen die irgendwo also ein Bild von einem Giraffe. und dann gibt es solche Bilder bei uns im Haus mit Giraffen und dann Aussagen, so Sprachblasen. Was würde ein Giraffe sagen? Was würde ein Wolf sagen? Der Wolf ist der, das eigentlich das Gegenteil von der Giraffe, wo vor allem Vorwürfe hört und interpretiert. Das macht was oft nicht so zu einer Lösung von einer Situation beiträgt. Eine Giraffe konnte dann zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Und wo der Wolf sagt, hört doch jetzt endlich mal auf, so viel Lärm zu machen. Oft machen wir das dann auch ein bisschen übertrieben. Machen wir nochmal wirklich diese vier Schritte, auch im Lehrerteam, wenn wir etwas voneinander brauchen, sagen Lehrer zueinander zum Beispiel, Ellen, wenn ich sehe, dass du dort jetzt schon eine halbe Stunde Kaffee trinkst, bin ich gerade ein bisschen unsicher. So, du kannst dich vorstellen, dann wird das alles ein bisschen mit Humor genommen, dann wird das ein bisschen übertrieben. Aber das trägt auch dazu bei, dass es die ganze Zeit ein bisschen im Hinterkopf läuft. Ah ja, genau, wir haben Giraffenwochen, wir schauen noch mal extra, dass wir die Sprache so anwenden, so wie sie gedacht ist.
Also die Rezeptologie ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und
genau, dass es uns wirklich nochmal bewusst wird.
Ja, um an die Haltung wiederzukommen.
Genau, ja.
Das heißt, also du hattest gesagt, ihr setzt das im Team um, bei der Reflexion zum Beispiel vom Tagesgeschehen, dann in so einer Art Projektwochen, so klingt das für mich. Inwiefern sind Eltern auch damit vertraut oder werden damit konfrontiert oder ihnen entsprechend begegnet?
Sowieso haben wir zweimal im Jahr auch Elterngespräche. Da ist bei uns auch der Schüler ist auch dabei, und sie werden manchmal sogar von Schülern geführt, diese Gespräche. Die werden auch aus einer sehr lösungsorientierten Haltung geführt. Das heißt, wir betonen vor allem das, was funktioniert, was gut läuft. Wenn es dann doch mal darüber geht, auch was könnte noch besser laufen, woran möchten wir arbeiten in die nächsten Wochen, dann versuchen wir auch wirklich das so zu machen, dass Lehrer sehr konkret, sehr explizit auch sagen, was sie beobachtet haben. Und dann wird auch Eltern gefragt, wie beobachtet ihr jetzt eurem Kind? Versuchen wir auch sehr stark immer zu intervenieren, wenn wir merken, das ist jetzt eine Interpretation. Mhm. Also es ist auch immer aus unserer Haltung, wo wir versuchen, immer wieder umzuformulieren. Auch während solcher Gespräche fragen wir meistens mal nach, dass jemand etwas spiegeln kann, also etwas auch sagen, was hast du gerade gehört. Oft gibt es auch während solcher Gespräche gute Gelegenheiten, nochmal mit Schülern und mit Älteren zu einem gemeinsamen Weg zu finden, damit wir alle wieder dazu beitragen können, dass diese Schüler sich entwickeln kann. Wenn es vorher nicht so gut geklappt hat, einen besseren Weg finden kann, oder wenn es dieser Schüler sehr gut geht, im Moment auch zu schauen, wie kann dieser Schüler sich weiterentwickeln. Meistens geht es eigentlich darum, dass sie auch wollen, dass es ihres Kind gut geht. Mhm. Finden, manchmal sind einfach ihre Formulierungen weniger hilfreich als Formulierungen, die man im GFK begegnet, wenn man darauf achtet, wenn man mal aus Ruhe und aus Gelassenheit nachfragt und versucht, den Schüler wirklich zu verstehen und ernst zu nehmen. Und oft im Alltag natürlich vergessen Eltern, dass ihr Kind auch noch Bedürfnisse hat. Und viele Eltern kommen dann zu uns und merken dann, sie haben eine andere Art und haben einen anderen Zugriff gefunden zu meinem Kind und ich möchte das auch können. Wie machen Sie das dann hier? Und meinen dann, wenn wir das Vier-Schritte-Modell erklären oder so, dass Sie dann jetzt ein Rezept gefunden haben, dass wenn Sie dann so mit Ihr Kind umgehen und sind dann erstaunt, dass das manchmal auch nicht funktioniert, weil Sie die Grundhaltung nicht leben, weil Sie nicht aus dieser nicht davon ausgehen, mein Kind ist ein Individuum und ich kann nicht meine Regeln einfach so, okay, bang, bang, das machst du jetzt und ich frage nicht mal nach, was das mit dir tut oder was vielleicht für dich einen guten Weg findet, damit wir beide die Ziele erreichen können. Was sind eigentlich, was steckt dahinter, wenn ich sage, ich erwarte, dass du um 10 Uhr nach Hause kommst? Ist das nur, weil das eine Regel ist, die ich einfach so erfunden habe? Oder Eltern vergessen, das Gespräch zu suchen und vergessen. Und das ist genau das Wichtigste mit Pubertierenden. Weil die kann man nicht mehr so wie in einer Primarschule einfach sagen, so, da geht's entlang. Und das ist einfach, weil das das Beste ist für dich. Die brauchen ein bisschen mehr. Und das heißt jetzt nicht, dass es keine Disziplin geben kann. Das heißt jetzt nicht, dass man als Eltern nichts mehr zu sagen hat über ihre Kinder. Es geht darum, dass man in einem Kontakt bleibt und dass man einander ernst nimmt. Ich gehe davon aus, dass wenn wir unsere Schüler nicht ernst nehmen, dass es auch schwierig ist für sie, uns wirklich ernst zu nehmen. Und oft kommt man dann in solche Power Games, wo man anfängt so, nein, ich möchte jetzt das und nein, für mich geht das so nicht. Und dann geht man in einen Kämpfmodus und da kommt meistens nicht so viel Gutes davon, von diesem Kämpfmodus.
Ja, und ihr versucht dann immer wieder in den Kontakt miteinander zu gehen. Genau. Und sagen als Abgrenzung, also gewaltfreie Kommunikation in der Schule oder in der Erziehung würde, also ganz klar, weder autoritär, aber eben auch nicht laissez-faire, sondern permanentes genau. In Kontakt sein und aushandeln.
Genau, es gibt bestimmte Grundlagen. Bei uns in der Schule ist es so, wir gehen davon aus, jeder Schüler hat Recht, um zu lernen. Und jede Lehrperson hat auch das Recht, zu unterrichten. Das heißt, es braucht allgemein Ruhe im Klassenzimmer. Das heißt aber auch bei uns, dass Schüler selbst auch sehr viel Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Lernen. Das ist nur möglich, wenn Schüler wissen, weshalb sie lernen. Was ist eigentlich das Ziel? Was muss ich genau kennen Ende des Schuljahres? Wir gehen davon aus, wenn Schüler befähigt werden, selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst zu entdecken, Wo kann Lernen Spaß machen? Wie kann ich mich entwickeln? Was ist das Ziel eigentlich? In jedes Fach haben wir ein Kompetenzraster. Das ist basiert auf der European Framework for Competences. Haben wir für jedes Fach so ausgearbeitet, dass Schüler sich jedes Mal positionieren können, schauen können, wo stehe ich gerade. Und wenn Schüler so selbstständig arbeiten können, nachfragen, wenn etwas nicht klar ist, jeder Schüler kann selbst auch entscheiden, lerne ich am besten, wenn ich wirklich Instruktionen bekomme, wenn ein Lehrer mir sagt, von dort bis dort arbeiten. Ich erkläre 5 Minuten, wie das geht. Also ich zum Beispiel Englisch erkläre, ich erkläre kurz, was ist der Unterschied zwischen Simple Present und Present Continuous. Das sind ein paar Aufgaben. Es gibt Schüler, die das brauchen. Es gibt aber auch Schüler, die lieber selbst entdeckend lernen. Die sagen, ich schreibe mal eine Geschichte auf Englisch und dann merke ich sofort, wo habe ich Schwierigkeiten, wo habe ich noch zu wenig Wortschatz, wo weiß ich nicht genau, also ich schreibe einfach Verben und ich weiß jetzt eigentlich nicht, ist das jetzt eigentlich Vergangenheit oder ist das jetzt, wo sie am Anfang gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollten. Sie schreiben einfach und geben ab und gehen davon aus, ja, jetzt habe ich mal einen Text geschrieben. Wenn ich dann mal als Lehrperson ein paar Sachen umkreise und sage, das war alles nicht richtig, schau mal, ob du selbst herausfinden kannst, was dann das Richtige sein könnte. Und nachher kommst du wieder zu mir und erkläre ich mal, was die wichtigsten Sachen, die du noch nicht gewusst hast, damit du dich weiterentwickeln kannst. Dann hat ein Schüler wirklich das Gefühl, ich kann mich selbst entwickeln. Und dann hat man auch einen Raum, wo nicht nur der Lehrer da ist, um disziplinär und so als Alleswissender und Schüler müssen einfach das machen, was ein Lehrer sagt, aber Schüler haben Möglichkeiten, um sich selbst ja, zu entwickeln, zu entfalten, begleitet von einer Lehrperson, wo dazu beiträgt, hier ist es eine hier findet eine Lernatmosphäre statt. Jeder Schüler lernt, aber auf seine eigene Art und Weise. Und wenn es für einen Schüler nicht möglich ist, sich in diesem Raum ruhig entwickeln zu können, ruhig lernen zu können, haben wir noch einen Raum, das heißt Atlantis. Und das ist ein Ruheraum, da ist immer eine Lehrperson da und da können Schüler hingehen, die einfach nicht dazu kommen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, die er eigentlich machen sollte oder möchte, wo vorgesehen sind, das, was man in einer Sekundarschule eigentlich machen sollte. Weil natürlich gibt es immer noch von der Stadt, also wir unterrichten noch nach dem Lernplan, wir geben Noten, dass wir müssen, wenn wir staatlich anerkannt werden möchten, sein möchten, dann braucht es das und wir haben jetzt wirklich einen Weg gefunden, wo es fast all unsere Schüler gelingt, um die Ziele zu erreichen, die von der Stadt her und von das European Competence Frame erwartet wird, das zu erreichen. Aber auf ihren eigenen Weg und auf einem Weg, wo sehr viel mehr dazu beiträgt, dass sie herausfinden können, wie sie am besten lernen, wie sie sich am besten entwickeln können und lernen auch, Verantwortung zu übernehmen.
Das heißt, dass die Rolle der Lehrperson sich eigentlich radikal ändert, weg vom Wissensvermittler, der weiß, was richtig ist für die Lernenden und wie dieses gelernt werden soll, sondern hin zu einem, du hast jetzt öfters das Wort auch begleiten benutzt, hin zu einem Begleiter, jemand, der etwas anbietet.
Ein Lerncoach, nennen wir das genau.
Und der aber auch gleichzeitig, so klingt das für mich, vielleicht nochmal auf eine besondere Art und Weise bedürfnisorientiert, also wo ihr auch versucht, im Schulalltag zum Beispiel durch diesen Raum diese Möglichkeiten zu schaffen, dass die Schüler auch
ja, sich ihre Bedürfnisse in dem Rahmen natürlich erfüllen können, wie sie niemand anderen beeinträchtigen.
Genau, genau. Im Atlantis-Raum gibt es auch immer eine Lehrperson, wo sich gut auseinanderkennt, also auskennt mit dieser Art von Sprache, wo auch sich dann wirklich Zeit nimmt. Im Atlantis gibt es höchstens 5 Schüler, also meistens braucht es auch wirklich nicht mehr. Es sind oft auch es sind außerordentliche Situationen, wo es so viele Schüler gibt, die sich nicht im normalen Klassenraum entwickeln können. Und deshalb, weil es so wenige Schüler gibt, kann diese Person sich auch Zeit nehmen, um eine Verbindung mit diesen Schülern herzustellen und mal richtig nachzufragen, wie geht's dir dann? Was gelingt dir im Moment? Was kannst du dich vorstellen? Wo hast du gemerkt, jetzt die letzte Stunde, ist es dir gelungen, etwas zu arbeiten? Und was hat dazu beigetragen? Und dann kann das sein, so, dass ein Schüler sagt, ich glaube, ich brauche einfach mal einen anderen Ort jetzt. Es ist mir zu viele Leute im Klassenzimmer. Es kann auch sein, ich brauche jetzt mal kurz meine eigene Welt, ein bisschen Musik hören. Dieser Schüler kann dann vielleicht 10 Minuten dort im Atlantis ein bisschen mit Kopfhörern natürlich Musik hören. Und wenn es diesem Schüler dann nachher wieder besser geht, kann er wieder versuchen einzusteigen. Oder kann sich entscheiden, ich bleibe in Atlantis. Wir haben Atlantis-Tickets, das heißt, wenn ein Schüler nach Atlantis geht, schreibt die Lehrperson aus, wo er gerade dran war, was eigentlich das Ziel war von der Lektion. Und dann weiß die Lehrperson in Atlantis auch Bescheid, an welcher Aufgabe dieser Schüler arbeiten sollte.
Welche konkreten Beispiele kannst du noch geben für Werkzeuge, die ihr im Schulalltag umsetzt, die sozusagen von dieser Haltung geprägt sind?
Also wir haben unsere Bedürfniskärtchen und das sind ganz kleine plastifizierte
Kärtchen. Ja, so Checkkarten.
Okay. Checkkarten, die in ein Portemonnaie oder in ein Etui passen und die Schüler immer dabei haben. Und wenn wir dann zum Beispiel fragen, ja, was brauchst du jetzt im Moment? Und ein Schüler hat keine Ahnung. Und das gibt es am Anfang oft, wenn Schüler neu bei uns sind, das ist eine neue Frage. Das ist eine Frage, die kein Mensch gestellt hat. So, was brauchst du? So, da habe ich mich eigentlich noch nie damit auseinandergesetzt. Das ist auch ja, etwas, was du lernen kannst, dich damit auseinanderzusetzen, dich bewusst zu werden von deinen Bedürfnissen. Und dann sind diese Kärtchen am Anfang sehr unterstützend. Da steht dann zum Beispiel darauf, Wissen steht darauf. Das heißt, ich möchte jetzt mal endlich mal wirklich weiterkommen.
Ja.
Ich verstehe das hier nicht, die Aufgabe, und das nervt mich, dass ich das nicht verstehe. Und dann können wir sagen, ja, okay, dann erkläre ich es nochmal. Aber oft haben sie in der Vergangenheit in der Schule traumatische Erfahrungen fast erlebt, dass wenn sie etwas 3-4 Mal fragen mussten, dass die Lehrperson ihre Nerven verloren hat. So, hör jetzt mal endlich mal zu, hast du jetzt immer noch nicht verstanden, was ich gesagt habe? Und sie haben fast entlernt, de-learned, um zu sagen, was sie brauchen. Weil sie gelernt haben, dass für ihre Bedürfnisse, da war kein Platz dafür. Die haben keinen Raum bekommen.
Und dann kriegen sie sozusagen dieses kleine Check-Kärtchen an die Hand und ja, werden dadurch immer wieder dran erinnert oder ihr thematisiert es auch gezielt in Gesprächen,
genau,
dass sie die wieder herausholen, um sich dran zu erinnern.
Genau, ja. Wenn ein Schüler sagt, ich habe keine Ahnung, es gibt Lehrer, die so trainiert sind in der GfK, dass sie gute Fragen stellen können, damit die Schüler dann sich wirklich damit auseinandersetzen können. Das sind Fragen, die nie anfangen mit ob, also nie so brauchst du vielleicht das oder das, weil das sind eher, das geht in Richtung Ratschläge, aber das sind lösungsorientierte Fragen. Das heißt, letztes Mal, als du an dieses Thema gearbeitet hast, kannst du dich noch daran merken, was hat es letztes Mal ausgemacht, dass du weitergekommen bist, dass du dich wohlgefühlt hast. Und dann kommen manchmal schon so Situationen, ja, letztes Mal habe ich es besser verstanden. Also, das heißt, jetzt im Moment verstehst du es nicht ganz. Kann ich dich dort unterstützen? Und dann oft kommen Schüler mit Fragen, so, ja, ich weiß nicht genau, was hier damit gemeint ist. Oder letztes Mal, als wir das hier dieses Thema gemacht haben, war Montag und hatte ich noch ganz viel Energie und jetzt bin ich einfach müde. Und ich frage dann mal, hast du schon mal etwas erlebt, wenn du eine Situation erlebst, wo du müde warst und wo du etwas gemacht hast, damit du nachher trotzdem wieder einstehen könntest? Und nach einer Weile kommen oft Vorschläge wie, darf ich mal kurz 5 Minuten rausgehen und mal einen Spaziergang machen oder so. Wenn Schüler die Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Lernen, selber herausfinden, dass was sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln, dass das für jede Person anders ist an einem anderen Moment, dann werden sie dann nicht versuchen, davon zu profitieren. Aber dann, wenn sie wirklich das verstanden haben, was dahinter steckt, was das bedeutet für ihre persönliche Entwicklung, dann nehmen sie sich selbst auch ernst. Und dann wissen sie auch, okay, gut, damit ich weiterkommen kann, brauche ich jetzt das. Und das ist etwas ganz anderes, als was all diese anderen Schüler hier, also meine Kollegen hier brauchen.
Jetzt waren wir gerade sozusagen bei Schule als kommunikativer Ort sehr zwischen Lehrenden und Schülern unterwegs. Du hattest angesprochen, dass ihr im Kollegium durchaus auch irgendwie reflektiert und ja, vielleicht Situationen besprecht, auch alle irgendwie geleitet von dieser Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr da auch ritualisierte Abläufe oder eine feste Methode, die ihr anwendet?
Wir haben auch Teamtage. Wir versuchen auch unsere Teamtage so zu gestalten, dass auch immer ein Aspekt von Kommunikation aktiv angeschaut wird. Und damit meine ich nicht, dass jemand eine Stunde einen Vortrag hält über GFK und was das dann alles noch geben könnte, damit wir nochmal mit neuen Termen und nochmal. Nein, uns ist es vor allem wichtig, dass Lehrer aus ihrem eigenen Alltag mit Beispielen kommen. Zum Beispiel eine Situation mit einem Schüler, wo nicht so gelingend war und wo eine Lehrperson einfach nicht mehr weiter gewusst hat. Wie gehe ich jetzt damit um? Wo auch GFK diese Grundhaltung nicht dazu beigetragen hat, dass dieser Schüler sich irgendwie beruhigen konnte oder dass dieser Schüler nachher wieder einsteigen konnte. Und dann gehen wir alle gemeinsam im Team auf die Suche. Es braucht Lehrpersonen, wo die ganze Zeit umformulieren. Also ich und unsere Schulleiter versuchen die ganze Zeit, und wenn du mal genau zuhörst im Alltag, was du alles umformulieren kannst in GFK-Sprache, wenn Menschen sich unglücklich ausdrücken, eine Umformulierung suchen, was steckt hinter dieser Satz? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, diese Schüler, die immer vor der Türe vom Sekretariat vorbeirennen und mich die ganze Zeit stören, es geht so nicht weiter. Okay, du brauchst jetzt Ruhe. Es ist dir im Moment wichtig, dass du gut arbeiten kannst. Es ist dir wichtig, dass du im Sekretariat wirksam sein kannst und das gelingt dir nicht, wenn es laut ist im Haus. Dieser Meckermodus im Schulalltag nimmt einfach Energie weg. Kraft, die angewendet werden kann für Sachen, die verändert werden können.
Ja, die meisten Institutionen oder Einrichtungen haben ja Schwierigkeiten, dann zum Beispiel mit der Kommunikation oder Innovationsprozessen, die angestoßen werden sollen oder Ähnlichem. Welche Schwierigkeiten ergeben sich denn bei euch bei der Umsetzung von integraler GFK?
Natürlich ist es nicht so, dass jeder Mensch, jede Lehrperson, jeder Schüler, alle Eltern gleich überzeugt sind. Am Anfang ist man oft verwirrt, weil es so neu ist, weil es so etwas anderes ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie kann so etwas funktionieren? Wie können Schüler sich in so einem komplexen, individuell gestalteten Rahmen, wie kann gewährleistet werden, dass jeder Schüler alles, was alle wichtige Stoff gesehen hat, wie kann man gewährleisten, dass alle Regeln eingehalten werden? Wie ist das möglich, wenn alles so komplex ist? Da haben wir eigentlich einen Begriff und das nennen wir die mit die Umsetzung von diesen pädagogischen Konzepten sich damit beschäftigen. Das sind im Moment so etwa 3-4 Lehrer, die nennen das dann Simplexity. Und das ist reduced to the max. Also es sollte nicht alles zu vereinfacht werden, weil dann haben wir genau so ein hierarchisches System, was es eigentlich im Moment in vielen Schulen gibt. Wir glauben nicht daran. Also Menschen sind komplexe Wesen und es kann nicht sein, dass Menschen sich in so einem Umfeld wirklich so entwickeln können, so wie es für sie am besten ist. Es ist sehr komplex alles und in so einer Komplexität kann man auch nicht arbeiten. Es verwirrt, es ist zu viel zum Bewältigen. Wir haben jetzt diese Simplexity, das ist etwas, das dazwischen. Wir versuchen, die Komplexität ein bisschen zu reduzieren in ein paar Begriffe. Und wir haben dazu auch ein Symbol entwickelt, das ist unser Trigon, ein Dreieck, wo in die drei Punkte vom Dreieck die drei wichtigste Sachen eigentlich, die jede Schule, jede Firma, überall, wo du mit Menschen in Kontakt bist, jeder Mensch braucht das. Es sind die drei wichtigsten Bedürfnisse für Menschen, damit sie sich entwickeln können. Und da gibt es an der einen Seite von Dreieck Struktur, Klarheit, Sicherheit. In der Schule ist das dann, dass es Regeln gibt. Es gibt einen Stundenplan, Orientierung. Das ist ein Dreieck. Es gibt Menschen, es gibt Schüler. Und für diese ist das Allerwichtigste, das es gibt. Sie brauchen auch nichts mehr als das. Sie sind zufrieden, wenn sie sich darauf verlassen können. Stundenplan steht. Lehrperson weiß, was er oder sie zu sagen hat. Und ich unterwerfe mich, sagt man das so, ich unterstelle mich daran und das ist so diese Struktur, die man auch in einer Polizistenschule findet, die auch viele Sachen, die mit Religionen und so zu tun haben, ist das so eine Struktur, die wo man dort daran festhält. Es geht darum, man kann alles kontrollieren, alles ist übersichtlich. Anderer Punkt vom Dreieck ist Wirksamkeit, persönlicher Erfolg, Weiterkommen, sich selbst manifestieren können, dass du als Mensch dich etwas anstreben kannst und stolz sein kannst auf das, was du machst. Das ist eigentlich der nächste Schritt, die daraus kommt, wenn Menschen, die zu viel Struktur und zu viel sich nach einer Weile langweilt es manche Menschen, nicht alle machen diesen Schritt, aber viele Schüler, die dann so diese Stabilität bei uns in der Schule gefunden haben, langweilen sich nach einer Weile. Und das gibt es an sehr vielen Schulen, dass diese Schüler nicht mit so einem System klarkommen und etwas anderes brauchen. Sie brauchen, dass sie selber forschen können, dass sie selber aktiv entdecken können. Und das ist dann dieser Punkt aus dem Dreieck. Dritter Punkt, das ist, wo auch vor allem gewaltfreie Kommunikation dann angewendet wird, das ist der soziale Aspekt. Es gibt Schüler, es gibt Menschen und für diese ist vor allem der soziale Aspekt. Ein Miteinander gestalten, zusammen Sachen entdecken, versuchen einander zu verstehen, das ist das Wichtigste. Und jede Person kann für jede Situation, es kann immer anders sein, kann sich in dieser Dreieck positionieren. Und man sollte das eigentlich als 3D Objekt sehen. Und man kann dann in der Mitte, wenn man in der Mitte von diesem Dreieck steht, das heißt, die drei Punkte sind alle wichtig. Man hat gleichzeitig diese drei Sachen unter Kontrolle. Man hat genügend Sicherheit, man fühlt sich genügend wirksam und man ist sozial so unterwegs, dass man zufrieden sein kann und sich wohlfühlt. Und daraus fließt eigentlich eine Art von Flow, ein Flow-Prozess, wo man sich wirksam und Erfolg, also was, das ist das eigentlich, was für jeden Mensch ist Erfolg etwas anderes und ist Glück etwas anderes. Und es ist abhängig, wie zufrieden ist man auf welcher Punkt in der Dreieck. Aber wenn man eine von diesen drei Sachen, wenn das Bedürfnis nicht erledigt ist und man merkt, ich brauche mehr davon, ich brauche mehr Sozialkontakt, ich brauche mehr Wirksamkeit, ich brauche mehr Struktur. Wenn das nicht in der Schule angeboten werden kann, jetzt drücke ich es mal ganz krass aus, aber dann kann man es eigentlich vergessen, dass dieser Schüler sich weiterentwickeln kann.
Das heißt, ihr steht vor den Herausforderungen als eine sehr, also vielleicht bedingt durch auch die Haltung, die auch hinter gewaltfreier Kommunikation, aber nicht nur, steht, eine sehr dezentrale Struktur, die sehr an den Bedürfnissen aller Beteiligten orientiert ist. Da ergeben sich ja irgendwie ganz andere Herausforderungen, als wenn vielleicht da vielleicht darum geht, wie von einer höheren Hierarchieebene Entscheidungen auf unteren Hierarchieebenen mitgetragen werden.
Genau, ja. Und genau, das ist es dann auch, das, was zu dieser Simplexity beitragen kann. Wenn man sich positioniert in einem Dreieck, man hat ein Bild. Man sieht genau, was brauche ich. Weil es gibt Hunderttausende von Bedürfnissen, die Menschen haben können. Und wenn man das nicht versteht, weshalb jemand so oder so reagiert, dann wird es schwierig, in Kontakt zu treten. Und diese Komplexität von Menschen ein bisschen zu reduzieren, das heißt nicht, dass man den Menschen an sich nicht mehr ernst nimmt und nicht mehr versucht, nachher auch wirklich zu verstehen. Aber im Schulalltag kann man natürlich auch nicht. Man hat keine Zeit, mit jedem Mensch ein therapeutisches Gespräch, mit jedem Schüler eine halbe Stunde über Bedürfnisse zu sprechen, weil dann ist die Stunde vorbei. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn man mit ein paar Tools, so wie das Bedürfniskärtchen, das wir dann haben, wo Schüler schneller verstehen, was sie brauchen, und der Dreieck, wo auch Lehrer und auch Schüler in Coaching-Gespräche dann damit arbeiten, dass man schneller merken kann, was braucht dieser Mensch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es unglaublich zeitaufwendig ist, wie du gerade meintest, und die Zeit ist irgendwie im schulischen Alltag nicht. Und inwieweit kann es denn noch, wenn man Schule jetzt oder das schulische Kerngeschäft als immer noch eine Auseinandersetzung mit einer Sache auch betrachtet, auch ein sozialer Ort, auch ein Ort, wo ein Individuum in all seinen Facetten im Fokus stehen soll, aber wo es trotzdem gesellschaftlich eingerichtet um eine Sache gehen soll, um die Auseinandersetzung mit einer Sache. Inwieweit kann es denn noch um die Inhalte gehen, wenn diese Kommunikation so in den Fokus gestellt wird und Beziehung?
Das muss nicht lange gehen. Das kann man in 2 Minuten kann man klären. Ich sehe im Moment, dass du aus dem Fenster schaust. Wie geht es jetzt? Wie geht es dir dabei? Ich möchte gerne, dass wir hier im Moment, dass hier eine Lernatmosphäre ist. Und ich bin im Moment unsicher, dass du lernst.
Das heißt, GfK ist nicht zwangsläufig zeitaufwendig. Sondern also die Situation gibt es auch, dass es sozusagen manchmal vielleicht länger braucht oder mehr Einfühlung.
Ja, aber nicht zwangsläufig. Muss sicher nicht. Oft reicht es schon, dass Schüler das Gefühl haben, man ist interessiert an mir. Diese Lehrperson fragt mal nach, weshalb ich aus dem Fenster starre. Und geht nicht gleich davon aus, dass ich irgendwie es uninteressant finde. Manchmal kommen die Schüler dann kurz in der Pause mal vorbei und sagen noch, ja, es tut mir leid, aber zu Hause, es läuft einfach nicht. Und manchmal fragen sie dann auch, haben Sie kurz Zeit, ich möchte das mal besprechen. Oder oft Lehrer sagen auch, ich bin da, wenn du das mal besprechen möchtest. Also es gibt auch eine Hauptbezugsperson bei uns in der Schule. Ich bin das für einen von unseren Teams, bin ich sehr viel da und ich begleite auch individuelles Lernen und Arbeiten. Das ist so die Zeit, wo Schüler an ihrer Aufgaben arbeiten. Wir haben keine Hausaufgaben so an sich, weil sie schon ganz lange bei uns in der Schule sind. Von 7.40 Uhr bis 5 Uhr hat man genügend Zeit, einfach zu lernen, dass die Aufgaben zu machen, auch die man machen sollte. Und wir haben dann auch diese speziellen Stunden, wo individuell für sich Schüler entscheiden, sie planen ihre Arbeiten, sie haben ein Lernarbeitstagebuch, wo sie aufschreiben, was zu tun ist, wo sie ja wirklich lernen, wie damit umgehen. Es gibt einfach einen Raum, auch um Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, auch die Grundhaltung, die auch in GFK auch wichtig ist. Man ist so, wie man ist. Man macht Fehler und das ist in Ordnung. Es geht darum, dass man etwas daraus lernt. Dass die Prüfung jetzt nicht gelungen ist, das ist schade. Was können wir anders, was kannst du anders machen? Hast du eine Idee? Was wäre noch? Und dann kommen wieder neue Themen und bleibt man miteinander in Kontakt. Und das gehört auch dazu, zu diesem Ernst nehmen und Schüler wirklich versuchen zu verstehen. Es ist eine Grundhaltung, die in jedem Satz, jedes Kontakt dazu beiträgt, dass das GFK gelebt wird. Und das heißt nicht, dass in jeder Situation 4 Schritte ausgesprochen werden müssen. Wenn es das mal braucht, dann organisieren wir außerhalb von der Stunde Gespräche. Wir machen jede dritte Woche mit jedem Schüler ein kurzes Coaching-Gespräch, wo wir fragen, wo stehst du jetzt im Moment in der Dreieck? Du bist jetzt im Moment sehr viel mit deinen Kumpels unterwegs und möchtest am liebsten nur mit deinen Freunden in der Schule es lustig haben. Ich finde das toll, dass du dich so wohlfühlst, dass du so viele Freunde gefunden hast. Jetzt, was braucht es aber noch in der Schule? Es ist nicht nur ein Ort, wo Menschen da sind, um sich ein bisschen mit ihren Freunden den Tag zu verbringen. Und dann schauen wir, in welche Richtung von der Dreieck. Ja, genau, es gibt auch Regeln und ich merke, manchmal habe ich es schwierig, mich an den Regeln zu halten, weil es ist doch cool, um mit meinen Freunden genau das zu machen, das, was ein bisschen ja, außerhalb vom Rahmen, das ist doch viel interessanter, so die Grenze mal zu suchen, wie weit kann ich gehen. Und das zu thematisieren mit einem Schüler, das ist sehr spannend. Und das kann man in einer halben Stunde kann man das thematisieren, wenn man die Dreieck anschaut.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass es um Inhalte gerade nur gehen kann, wenn Bedürfnisse überhaupt berücksichtigt werden?
Ja, da bin ich sehr überzeugt davon, dass es nicht viel Sinn macht, auch nicht, wenn wir Schüler dazu verpflichten, irgendetwas zu machen und sie den Sinn nicht dahinter sehen, wieso mache ich das jetzt eigentlich gerade. Wenn wir solche Menschen produzieren möchten, die dann nachher wie Roboter, die haben alle das Gleiche mitgekriegt, können das alle auch auf eine gleiche Art und Weise übermitteln und anwenden. Wenn das das Ziel ist, gut, dann müssen wir gar nichts ändern. Und ich glaube, das kann das Ziel nicht sein. Und es passt auch nicht für ganz viele von unseren Schülern, passt das einfach nicht. Sie werden unglücklich in so einem System, weil sie merken, dass sie eigene Interesse haben, dass sie vertiefter gewisse Sachen anschauen möchten und dass sie selber entdecken möchten. Deshalb ja, glaube ich, dass wir wirklich schauen müssen, was braucht welche Schüler.
Und nichtsdestotrotz müsst ihr euch irgendwie mit den Systemaufgaben, Systemvorgaben der Institution Schule auseinandersetzen. Wie schafft ihr es trotzdem in diesen, ich sage mal,
böse ausgedrückt, vielleicht sogar Systemzwängen, die ihr selbst nicht aussuchen würdet, wenn ihr es könntet? Wie schafft ihr es trotzdem, mit eurer Haltung zum Beispiel damit umzugehen, dass es so etwas wie Übergangsempfehlungen gibt, so etwas wie Abschlussprüfungen, eigentlich Rahmenplan, Vorgaben? Mhm. Wie geht ihr damit um?
Jeder Schüler hat eine Wahl. Das ist wichtig. Das Prinzip des Wahls ist auch in der GfK ein wichtiges Grundprinzip. Und Schüler können sich dafür entscheiden, wöchentlich so geprüft zu werden, weil das Sicherheit gibt. Schüler entscheiden dann auch, wie sie geprüft werden. Das kann sein, ich möchte gerne eine Präsentation geben. Ich möchte mündlich überprüft werden. Ich möchte offiziell so schriftlich. Ich sage zum Beispiel aus dem Thema 5 Sätze, die sie übersetzen sollten. Und dann kann ich daraus kann ich gut ablenken, also ja, was der Schüler schon verstanden hat. Und von dem her merken Schüler, es ist nicht eine autoritäre Art von Abfragen, ich entscheide jetzt, nächste Woche hast du Prüfung über das, das und das. Es geht darum, Schüler merken, es geht hier um meine Entwicklung. Das Ziel ist eigentlich am Ende nicht, dass es eine Note gibt. Das Ziel ist, dass Schüler sich entwickeln, wissen, was sie schon können, wissen, wo sie stehen, wissen, was sie nochmal wiederholen sollten, damit sie den nächsten Schritt machen können. Und unsere Gesellschaft braucht auch immer mehr und mehr Menschen, die offen-minded sind und sich mit Themen auf eine andere Sichtweise auseinandersetzen, mit anderen Ideen kommen. Und dann können wir nicht erwarten, dass sie 10, 12, 15 Jahre lang während ihrer Ausbildung konfrontiert werden mit, nein, du musst es so machen und du solltest so denken und nein, du musst jetzt diese Prüfung so und so machen, wenn sie eigentlich nachher selbst mitbestimmen und selbst mit Ideen und Erfahrungen brauchen, damit sie gelernt haben für sich, wie sie am meisten Erfolg haben können. Natürlich kann es gut sein, dass in 100 Jahren Schule wieder ganz anders aussieht, weil die Gesellschaft sich auch weiterentwickelt. Jetzt im Moment leider können wir nicht eine Situation kreieren, keine Schule kreieren, die nur um Bedürfnisse dreht, weil die Gesellschaft so nicht funktioniert.
Und ihr auch in der Verantwortung gegenüber euren Schülern steht, dass sie in eine Gesellschaft kommen, die vielleicht nicht dem Ideal, was die Lehrpersonen verfolgen oder ein Ort, den sie gerne kriegen, entspricht.
Genau, aber wie gehen wir damit um? Und wie können wir die Gesellschaft auch mitgestalten, dass sie anders ist? Dass wir auch mit Schule langsam an in einem Prozess gehen, und das tönt jetzt natürlich sehr evolutionär, und wie gesagt, das kann sein, dass das noch 50 Jahre weg ist, dass es noch 100 Jahre weg ist, aber langsam an eine Gesellschaft kreieren, wo wieder mehr Platz ist für das Individuum und die Bedürfnisse jedes Individuums und nicht nur persönlicher Erfolg, aber und nicht nur wir sind zusammen unterwegs, aber ja, mir ist es eigentlich nur wichtig, dass wir es ein bisschen schön haben und dass wir aber das kombiniert werden kann. Wie kann eine Gesellschaft funktionieren? Wie kann eine Gesellschaft effizient sein und auf Ziele hineinarbeiten, ohne eine Wirtschaft, wo von persönlichen Erfolg abhängig ist und wo sehr hart ist und wo Menschen keinen Raum mehr haben, so an sich. Aber auch nicht die Hippie-Mentalität, wo dann wenig wirklich umgesetzt wird. Was ist der nächste Schritt? Das ist eine Frage, wo wir uns gerne damit auseinandersetzen in unserer Schule. Und das ist etwas, wo wir versuchen zu kombinieren. und wo wir GFK anwenden als Tool, die verbindet die Menschen, die unterschiedlich denken, jeder ernst zu nehmen, aber nicht irgendwie verwirrt zu werden von der Komplexität, die das mit sich mitbringt. Und eine Struktur zu finden, die auch dazu beiträgt, in einer Schule.
Um mir das nochmal besser vorzustellen, wie ihr mit Vorgaben von außen umgeht. Ja, also wie kommuniziert ihr das mit den Schülern, wenn sie vielleicht am Anfang überhaupt nicht sehen, warum sie sich mit linearen Funktionen befassen sollen?
Mhm.
Wie würdet ihr das konkret in so einer Situation kommunizieren?
Es geht eher darum, dass Schüler lernen, Wegen zu finden, für sich auch, wie sie Freude entdecken können am Lernen. Mein Traum wäre es, dass jeder Schüler mit seinen eigenen Interessen kommt. Und wenn Schüler merken, ich möchte das berechnen können, ja, das ist interessant, dann auch merken, oh, aber damit ich das berechnen kann, muss ich eigentlich berechnen können, wie man ein Dreieck berechnet und dass das auch basiert ist auf das, was Schüler interessiert. Da braucht es sehr viel Mut. Wenn ich einfach sage, was ist dein Thema, über was möchtest du jetzt mal schreiben? Und welche Wörter kennst du schon? Was hast du schon mal auf Englisch gelernt? Und welche Wörter brauchst du da noch dazu? Und wie können wir einen Satz bauen? Und basiert auf das, was ihr interessiert, dann sie möchten das dann auch schön und richtig machen. Und nicht umgekehrt, es gibt hier ein paar Sachen, die du kennen solltest und ich sage einfach, wie das geht.
Wie du jetzt eure Schule beschrieben hast und die Haltung dahinter und auch die Kritikpunkte, die du gerade genannt hast an Regelschulen, klingt das für mich sehr nach dem, was ich auch an reformpädagogisch orientierten Schulen gesehen habe. Inwiefern würdest du eine, in Anführungsstrichen, Giraffenschule oder eine Life-Serving-School, wie Marshall Rosenberg in den USA den Begriff geprägt hat, von einer reformpädagogisch orientierten Schule unterscheiden? Unterscheiden sie sich überhaupt noch?
Das sind so Begrifflichkeiten, die sind mal entstanden aus verschiedenen Hintergründen. Ich glaube, dass wir langsam an mehr und mehr dahin gehen, dass viele von diesen Überzeugungen, viele von dieser Schule entdeckt haben, dass es um ein paar Grundhaltungen geht, ein paar Grundprinzipien. Und dass diese oft sehr ähnlich sind in diese verschiedenen Schule, die anders denken. Es geht darum, das Perspektiv zu wechseln. Und vielleicht haben manche Schulen schon ein bisschen mehr Mut, das Perspektiv noch, der Blickwinkel noch größer zu machen, sozusagen, als anderen. Das hat auch damit zu tun, wie weit sie sich schon entwickelt haben, wie weit sie schon stehen in dem Prozess von Veränderung. Und hat auch damit zu tun, was sie wichtig finden natürlich. Wir sind sehr evolutionär, wenn ich das so sagen darf. Also das ist schon ein Konzept, wo sehr zukunftsbasiert ist und wo viele sagen, das geht mir jetzt zu weit. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und ich möchte hier auch nicht behaupten, dass das jetzt den einzigen möglichen Weg ist, den wir gehen sollten. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass jede Schule für sich schaut, welchen Weg haben wir schon erreicht und was möchten wir erreichen in der Zukunft noch. Was ist das Ziel? Dass man nicht auf die Suche geht nach was wäre jetzt den perfekten Weg, wir müssen es gleich richtig machen, weil das ist auch etwas, was in der GFK wichtig ist. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Wichtig ist, dass man das macht, wo man selbst überzeugt ist, das ist für mich einen guten Weg. Was ich heute noch nicht so betont habe, was auch sehr stark bei uns in der Schule und auch mit GFK zusammenhängt, ist, dass wir eine lernende Organisation sind und dass wir immer wieder neu versuchen, Lösungen zu finden, immer wieder neu offen anderen begegnen und nicht davon ausgehen, dass wir wissen, wie es weitergehen soll.
Was könnte jetzt eine einzelne Lehrperson tun, die sagt, das spricht so viel in mir an, dass das gerade beschrieben wurde, die Vision dahinter, die Haltung dahinter. Wie könnte sie anfangen, GFK in die eigene Schule oder vielleicht auch nur in die eigene Klasse zu bringen und vielleicht mit den Schülern zu leben?
Ich glaube sehr stark daran, ja, dass es um diese Grundhaltung geht und dass die, dass Menschen einander beeinflussen und dass Menschen, dass unseres Verhalten eine Auswirkung hat. Auch Gandhi, wo er gesagt hat, walk your talk und so be the change you want to see in the world. Da gehe ich sehr stark auch davon aus. Also wenn wir davon überzeugt sind, es braucht etwas anderes, dass wir uns bewusst sein, was braucht es dann und wie möchte ich das dann leben? Und das kann auch für jeden anders sein. Deshalb nochmals, es gibt kein Rezept. Ich kann jetzt sagen, wie ich das mache in meiner Klasse. Das kann ganz anders sein, wie eine andere Person das in seiner Klasse machen, sich wohlfühlt eigentlich dabei, so das zu machen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man als Lehrer Mut hat, diese Offenheit zu leben, Mut hat, in einem Dialog zu gehen. Also es braucht Kraft, es braucht Mut und es braucht die Sicherheit. Und das ist etwas ganz Neues, wenn man wirklich Empathie zeigt für Schüler und den Rolle von ich habe hier alles im Griff gleichzeitig, weil es heißt nicht, dass man seine Rolle als Alpha Tier im Klassenzimmer, ich entscheide und nicht Schüler entscheiden, ich entscheide immer noch, aber dass man gleichzeitig eine andere Seite zeigen kann. Also es ist nicht oder, es geht darum, als Lehrer und Situationen zu kreieren. Meistens, es geht schlussendlich um, wie Schüler lernen, dass Schüler lernen können und wir fragen fast nie unsere Schüler über ihre Gedanken. Wie stellt ihr euch das vor?
Und an dieser Stelle könnte unabhängig von der Haltung sozusagen das Modell der gewaltfreien Kommunikation, wenn man es mit Schülern kommuniziert, so wie ihr das zum Beispiel in Projektwochen macht, auch ganz hilfreich sein, weil Schüler überhaupt befähigt werden oder das wieder herausgeholt wird, dass sie zu sich selbst auch in Verbindung treten und überhaupt das wieder merken, was brauche ich denn eigentlich gerade?
Und wir machen das eigentlich 3-wöchentlich auch individuell in unsere Coaching-Gespräche. Da ist diese Dreieck sehr wichtig auch, zum Herausfinden, wo steht dieser Schüler.
Liebe Ellen, ich danke dir für das Gespräch und ja, für die Erkenntnisse oder Einblicke in Schule als einen ganz lebendigen und kommunikativen Ort, wo auf Beziehungen nicht verzichtet werden kann, weil Menschen dran beteiligt sind. Und wo diese einfühlsame Haltung der gewaltfreien Kommunikation ja nicht einfach als eine Methode verstanden wird, die man von heute auf morgen anwenden kann, sondern eigentlich als eine Aufforderung an das an sich selbst arbeiten, sich selbst immer wieder herausfordern und immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich und mein Gegenüber in diesem Moment gerade.
Genau. Danke vielmals.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.